Herzlich willkommen beim Podcast Hospiz bewegt. Für alle, die Hospiz weiterdenken. Vom Hospiz Ulm. Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Caroline Bayer, Bildungsreferentin der Ulmer Hospizakademie. Und ich spreche heute mit Christa Leidig über das Thema Seelsorge in der Frauen- und in der Kinderklinik. Herzlich willkommen, Frau Leidig. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Am Anfang würde ich Sie jetzt bitten, dass Sie sich unseren ZuhörerInnen kurz vorstellen.
Mein Name ist Christa Leidig, ich bin evangelische Pfarrerin und bin seit gut 8 Jahren jetzt hier am Universitätsklinikum als Krankenhausseelsorgerin tätig. Meine Schwerpunkte sind am Michelsberg und da vor allem auch in der Frauen- und in der Kinderklinik, aber auch die HNO- und Augenklinik gehören dazu. Ich arbeite immer wieder, und das ist für mich auch sehr schön, mit dem Kinder- und Jugendhospiz zusammen, mit Nicola Glaubach und Katharina Scheben. Dann, wenn ein Elternteil stirbt und es eine Begleitung längerfristig braucht für die Kinder und Jugendlichen oder auch wenn ein Geschwisterkind in der Kinderklinik verstirbt.
Und jetzt nehmen Sie uns mal mit. Wie können wir uns ganz konkret die Abläufe vorstellen? Also schauen Sie einfach regelmäßig überall vorbei, kommen Sie auf Zuruf. Das wäre schön, wenn Sie uns da ein bisschen einen Einblick geben in Ihren Alltag.
Also erstmal ist es wichtig, dass man viel unterwegs im Haus ist in der Kinderklinik, dass man gesehen wird und dass man auf den Fluren ist. Und dann begegnen einem Familien, Kinder. Und man schaut sich an, mal flitzt jemand einem entgegen, den man schon kennt. Und man sieht, ach, sie sind heute in der Tagesklinik. Also dieses Unterwegssein ist erstmal was ganz Wichtiges. Und da kann auch sein, die Krankenschwester sagt, ach, wie gut, dass ich dich sehe. Familie sowieso ist ganz neu da. Ich glaube, da war's gut, du stellst dich einmal vor. In der Onkologie sind die Familien ja oft sehr lange da oder kommen immer wieder. Und da versuche ich mich nach Möglichkeit, also wenn sie viel stationär sind, auf jeden Fall vorzustellen, wer ich bin. Und nicht gleich in der ersten Woche, wenn es ein langer Aufenthalt ist, weil wenn man mit einer onkologischen Erkrankung aufgenommen wird, da bricht erstmal die Welt zusammen, da ist ganz viel los, ganz viele Untersuchungen, Diagnostik. Da bin ich oft auch vorsichtig gleich am Anfang und denke, die Familie soll erstmal ankommen, ein bisschen Zeit haben. Aber das Ziel ist, dass ich irgendwann an die Tür klopfe und sage, hallo, wer ich bin. Und das ist schon insofern immer ganz interessant, weil alle tragen blau.
Ja.
Und ich trage eben keine blaue Montur, keinen blauen Kittel, keine blaue Hose. Und damit wird schon mal sichtbar, okay, ich bin keine Ärztin und keine Krankenschwester.
Man hebt sich da schon ab ein bisschen.
Und dann versuche ich da auch so ein bisschen mich so vorzustellen, wenn die Kinder, das merkt man ja sehr schnell, ziehen sich Kinder zurück, wenn jemand Neues reinkommt, oder sind sie eher offen? Und das versuche ich auch aufzunehmen. Gell, jetzt kommt schon wieder jemand Neues in dein Zimmer. Darf ich trotzdem mal kurz Hallo sagen? Oder wenn ein Kind sehr interessiert ist, dann kann ich auch sagen, guck mal, ich arbeite auch hier, aber ich trage nicht blau. Wer könnte ich sein? Also das hängt, ich glaube, sehr viel von der Momentaufnahme ab. Wie treffe ich das Kind, die Jugendliche, die Eltern im Zimmer an? Das ist ein Weg, wie man mich kennenlernen kann. Oder wir haben auf den onkologischen Stationen auch einen Familiencafé, einen Elterncafé. Und da ist es erstmal so ein Low-Level, sehr niederschwellig.
So beschnuppern.
Genau. Ich arbeite auch hier im Haus. Ich bin da für Gespräche, für Kontakte und nehme mir Zeit, wenn Sie das wünschen. Auch das kann ein Kontakt sein. Oder eben ganz konkret, dass die Schwesternärzte anrufen und sagen, können Sie da reingehen. Manchmal auch, dass eine Familie sich direkt meldet. Also es sind verschiedene
Möglichkeiten
in Kontakt zu kommen.
Und jetzt mal ganz konkret, vielleicht wirklich auch an ein paar Beispielen. Wie stelle ich mir so eine erste Begegnung, ein erstes Gespräch vor? Was ist so der Gesprächseinstieg? Also wir haben jetzt schon angefangen, okay, wie kommt man grundsätzlich erstmal sozusagen in Kontakt? Aber dann, wenn Sie sich dann wirklich mehr Zeit nehmen, nach der Vorstellung, wie geht's dann weiter?
Also da gibt es keinen Leitfaden.
Das habe ich jetzt schon fast gedacht.
Genau, weil jede Situation, jedes Kind, jede Familie, auch jetzt in der Erwachsenenklinik, jeder Mensch ist anders und hat auch andere Bedürfnisse. Mhm. Und da geht es mir darum zu sagen, die Seelsorge ist ja da ein sehr, sehr breites Feld und begleiten kann sehr unterschiedlich sein. Mhm. Für mich heißt es, anzubieten, mitzugehen, wo man gerade ist, was gerade dran sein könnte. Und das kann was ganz, weil klingt erstmal sehr banal, das kann sein, ich spiele eine Runde Uno. Mhm. Und wir haben vielleicht Spaß. Und wir haben hoffentlich Spaß dabei. Ja. Oder und wir schauen, was da entsteht. Und da entsteht ja manchmal auch eine Pause beim Spielen. Und dann erfahre ich, dass da das ganz schön blöd ist, dass man gerade nicht in seine zweite Klasse gehen kann. Mhm. Also auf dieser Ebene zu schauen, also was ist da? Mit Kindern kann man nicht kommen und sagen, ich führe jetzt ein Gespräch mit dir.
Ja.
Und mit den Erwachsenen ist es letztendlich gar nicht so viel anders. Mhm. Die einen sagen, die WM ist dieses Jahr richtig blöd mit der Nacht. Ja, kann man nicht wirklich gut Fußball schauen, wenn dann nebendran der Zimmernachbar schlafen möchte. Mhm. Aber sonst hätte man jetzt eigentlich viel Zeit, weil man im Krankenhaus liegt. Oder man ist sofort in einer Situation drin, dass jemand sagt, so kann ich nicht nach Hause. Mein Mann schafft das nicht. Und ich schaff's auch nicht. Also man hat ganz verschiedene Ebenen, wo man sich, wo ich Menschen begegne. Und da gilt's herauszufinden. Und für mich ist in Erstbegegnungen wichtig, dass Vertrauen entsteht. Mhm. Dass das, was jetzt so wie es ist, dass das auch in Ordnung ist. Mhm. Und dass dieses Vertrauen entsteht. Und dann kann, glaube ich, auch immer wenn es um existenzielle Fragen geht, kann man dann auch mitgehen. Mhm. Aber es braucht immer eine Vertrauensebene.
So eine Basis.
Und die braucht es zum Kind. Und die braucht es im Kollegenkreis, in der Mitarbeiterschaft. Und die braucht es auch in den Familien mit den Eltern. Mhm. Dass wenn ich etwas sage oder etwas anvertrauen möchte, dass da gut aufgehoben ist. Dass es nichts gibt, was irgendwie blöd oder so zu banal sein könnte. Mhm. Dass ich auch nicht immer nur um das Existenzielle reden muss, sondern für mich geht es auch darum, mich mit den Eltern über ihre Kinder zu freuen.
Ja.
Also über das glitzekleine Frühchen, das man fast nicht sieht, verschleuchen, aber zu sagen, boah, das ist so eine nette Stupsnase. Ja, auch das zu sehen oder mich zu freuen, dass ein Kind in der Chemopause herauskommt und Lust hat, am Tischkicker zu sein oder im Atelier was gestaltet und zu sagen, boah, das ist so schön, ihr Kind jetzt hier zu sehen mit der Lust, etwas zu machen und ist so toll oder kreativ.
Mit welcher Intention gehen Sie in Ihre Gespräche, Ihre Begegnungen?
Mit der Hoffnung, dass durch mein Dasein die Situation, zumindest vielleicht für den Moment und hoffentlich vielleicht auch nachhaltiger, besser zu handeln ist.
Mhm. Bisschen Leichtigkeit.
Bisschen leichter, bisschen erträglicher wird. Das finde ich ist vielleicht schon fast hochgegriffen, weil wenn es eine existenzielle Frage ist, dann ist es auch schwierig, dass es wirklich leichter wird. Mhm. Aber wenn ich jetzt an eine Situation denke, wo klar war, wir feiern eine Taufe auf der Intensivstation und wahrscheinlich wird dieses Kind nicht länger leben, nicht ins Leben hineinwachsen können, dann ist die Intention, einen guten Moment zu schaffen, dass die Eltern auch an diese kurze Zeit des Lebens mit ihrem Kind eine gute Erfahrung haben. Mhm. Dass es etwas Schönes gibt. Dass später zu Hause eine Taufkerze sein kann, die für dieses Kind steht. Obwohl die Situation traurig ist, wir können sie nicht leichter machen. Mhm. Aber wir können aus der schweren Situation vielleicht etwas mitnehmen, was später
ein Anker
hoffentlich
sein kann.
Ein guter Ja, es gibt ja dieses Bild vom Trittstein von der Mareike Smeeting, von dieser Trauerbegleiterin, zu sagen, da ist was, da können wir auch mal draufstehen und sagen, ja.
Ja, das war ein schöner Moment.
Unser kleiner Junge, unser kleines Mädchen, ist ja danach, wird es ja völlig gleich. Wer? Und um das geht es mir so, mit Momente zu kreieren, vielleicht, an die man sich gerne erinnert, auch am Ende einer Therapie. Also ich denke an eine Mutter, es war während Corona, durfte man ja kaum Besuch haben. Und es kamen die Feiertage und die Jugendliche musste auf der Intensivstation sein. Und das ist natürlich für eine Familie auch so schwer, an so großen, besonderen Feiertagen in der Klinik zu sein. Und die sagt oft, wenn sie mich sieht, sie haben uns an Weihnachten besucht. Und dann denke ich, es war eigentlich nichts Großes, aber es war eben vielleicht doch in der Situation etwas Wichtiges. Und solche kleine Punkte zu machen, die mitgehen und bleiben, das finde ich, das ist das Schöne an meiner Arbeit.
Also Sie waren da und Sie haben den Moment, die Zeit auch mit Freude, mit Leben gefüllt.
Das finde ich tatsächlich wichtig. Ich hatte großen Respekt, als ich mich auf die Stelle beworben habe, weil ich dachte, Kinderklinik, Universität, immer die Spitze Onkologie.
Ja.
Und ich erlebe natürlich auch sehr, sehr traurige Momente von schweren Diagnosen, von Verlust von Möglichkeiten und auch von Abschied. Aber ich erlebe natürlich auch unglaublich Leben. Und das konnte ich mir am Anfang nicht so vorstellen. Und deshalb war es für mich so schön, dass an einer meiner ersten Arbeitstage so ein Dreijähriger auf dem Bobbycar mir auf dem Flur entgegenflitzte und die Mama mit dem Infusionsständer kaum hinterherkam. Ich kannte die Familie nicht und ich dachte, was ist hier los auf der Kinderonkologie? Da ist ja hier Rambazamba. Ja, so. Und das hat es mir aber leichter gemacht. Weil ich auch das Leben liebe und weil das Leben auch an diesem Ort ist. Und das sehe ich auch als eine Aufgabe von Seelsorge. Gemeinsam auch mit dem psychosozialen Team, mit der Erzieherin, dass wir St. Martin feiern, dass wir Nikolaus feiern, dass es Feste gibt, dass es Musik gibt, wo man auch im Team zusammenspielt, dass wir auch zeigen, es gibt das Leben. Und dass wir es genauso respektieren, wenn jemand aber sagt, da kann ich jetzt nicht dazukommen, weil es passt nicht zu meiner Situation. Das halte ich jetzt nicht aus. Und das zu respektieren, dass man diese beiden Enden hat und dass beides Platz hat, das, finde ich, gehört auch zu meiner Aufgabe als Seelsorgerin.
Dass man quasi ein Angebot macht für Feste und da auch Freude zu empfinden in dieser ganzen schwierigen Situation, aber auch der Respekt, wenn das gerade nicht dran ist.
Und das finde ich total wichtig. Und da muss man einfach sehr, deswegen meine ich, es gibt keinen Leitfaden und kein Tag ist wie der andere. Das ist ja auch das, was ich sagen würde, das ist das, was in meiner Arbeit auch sehr schön ist. Herausfordernd, aber eben auch sehr schön. Und das sage ich auch immer zu den Familien und zu den Kindern. Wenn ich klopf und den Kopf hereinstecke, dann darfst du immer Nein sagen. Ich muss nicht kommen. Der Arzt muss kommen, die Krankenschwester, die müssen echt hier...
Da hat man keine Wahl.
Da hat man keine Wahl, aber bei mir darf man wählen. Und das ist auch in Ordnung. Und deswegen schaue ich wieder rein, wenn du möchtest. Aber wenn es jetzt nicht gut ist, dann ist das in Ordnung. Und es ist oft nicht gut, weil das kann dann einfach... Es sind schwere Therapien, die erschöpfen, die Schmerzen bereiten. Da gibt es Momente, da will man niemand außer seine Mama oder seinen Papa. Und selbst die sind manchmal ratlos. Und das gilt es dann manchmal auch mit auszuhalten mit den Eltern. Lösungen habe ich ja oft in dem Sinn keine, sondern es geht darum, dieses manchmal Unlösbare mitzutragen.
Gibt's denn, also Sie haben es jetzt schon gesagt, kein Tag ist wie der andere, aber gibt's vielleicht so besonders überraschende Situationen, mit denen Sie so gar nicht gerechnet hätten in diesem Umfeld, wie zum Beispiel die Bobbycar-Geschichte, das war ja sowas, wo man denkt, ah, okay, was ist da los? Vielleicht gibt's ja noch mal so Beispiele.
Ja, also ich lerne auch von Kindern tatsächlich. Ja. Ich habe ganz meiner Anfangszeit, meine Hände wollte ich besonders gut desinfizieren.
Ja.
Und habe dann das Kind berührt und es kam ihm in die Augen. Und es tut höllisch weh. Ich denke ganz, ganz oft an dieses Kind.
Ja.
Weil ich das so von ihm gelernt habe, dass ich gut desinfiziere und immer schaue, dass die Hände trocken sind, bevor ich irgendetwas dann in Interaktion gehe. Das ist so etwas, was mir so nachhaltig ist.
Hat geprägt.
Das hat geprägt. Oder auch, ich denke auch an ein Kind, das mir eine ganz theologische Frage gestellt hat. Und es hat mich sehr berührt. Und da musste ich auch sagen, ich kann dir keine Antwort geben, als ein wiederholtes Rezidivauftrag. Warum schickt Gott den Krebs nicht zu den Verbrechern, sondern zu mir?
Puh.
Und das sind so, also wo ich auch von einer Tiefe von einem 8-9-jährigen Kind eine so theologische Theodizee-Frage zu hören, wo wir als Glaubende, Hoffende und als Seelsorgerinnen spüren, ich verstehe, das würde ich auch gerne verstehen.
Genau, ich
und ich finde es
wissen.
Auch nicht fair. Mhm. Und ich weiß es nicht, warum es so ist.
Mhm.
Aber das merke ich, das sind so ganz tiefe, berührende Momente auch.
Das macht was mit einem.
Das ja, und es bleibt auch, das bleibt irgendwie im Herzen, merke ich auch. Das, glaube ich, das werde ich einfach nicht vergessen.
Ja.
Und dann gibt es natürlich auch diese Momente, wo man merkt, dass so langsam Beziehung entsteht, dass man ganz oft nur so ein bisschen und plötzlich entsteht da mehr. Das finde ich, und plötzlich sagt das Kind, spielst du jetzt was mit mir? Und man denkt, boah,
ja,
darauf habe ich so lange gewartet, dass du mich ansprichst. Also das finde ich es, das sind schon so, wie Beziehung auch wächst und wird, das finde ich auch was ganz Schönes. Und manchmal bleibt was, das finde ich auch, das muss ich vielleicht auch noch sagen, ich finde ja mit Jugendlichen ist es ja manchmal auch noch schwieriger dann in Aktionen zu gehen. Und inzwischen ist dieser Jugendliche ein junger Mann und uns verbindet das Mühlespiel.
Aha.
Und im letzten Jahr, als er zur Nachsorge kam, dann haben wir in Memoriam eine Runde Mühle gespielt.
Ja.
Inzwischen ein Student und ich. Und das finde ich einfach auch schön.
Ja, natürlich, das glaube ich.
So bleiben. Und also das steht ja auch noch für was. Ja.
Da ist eine Bindung aufgebaut worden und die bleibt.
Ja.
Jetzt haben wir es schon an manchen Punkten so ein bisschen angesprochen. Aber ich würde Sie jetzt bitten, dass wir noch mal so auf das Thema Herausforderungen kommen, weil es gibt viele schöne Momente und viel Leben, aber es ist halt nicht immer einfach. Was sind so die Dinge, die für Sie besonders schwer sind, die man vielleicht auch mit nach Hause nimmt, die einen herausfordern?
Also herausfordern sind schon vor allem Situationen, die im Ungewissen sind. Wenn Unklarheit herrscht.
Wenn es so in der Schwebe ist.
Wenn ganz viel Hoffnung da war und da ist und man weiß, es kommt wieder eine Untersuchung und man ahnt, es ist kritisch oder es kommt ein Rezidiv oder die Therapie schlägt nicht an. Und zu merken, die Kräfte sind auch aufgebraucht und man muss vielleicht sich mit ganz neuen Themen auseinandersetzen, nämlich mit dem Thema, dass es eine palliative Begleitung wird, mit dem Thema des Abschieds. Das finde ich.
So diese Übergangszeit.
Die Übergangszeit. Quasi. Und wenn, sage ich mal, unterschiedliche Ebenen da sind, das Behandlungsteam ist woanders schon gedanklich weiter, hat die Klarheit, die Familie, das Kind. Auch wie sprechen wir mit den Kindern, ganz schwierig. Wie viel soll ein Kind wissen? Darf ein Kind wissen? Das muss ja alles, es ist nicht meine Aufgabe, aber ich trage diese Situation mit.
Ja.
Es ist ja dann eine Frage, die Ärzte mit den Eltern klären müssen. Und da sind oft unterschiedliche Ebenen. Und wenn man merkt, da sind alle noch wo ganz anders, wenn man wieder eine Ebene hat, wo man zusammen sich wieder nahe ist, dann ist auch Begleiten wieder leichter. Ja. Aber wenn man merkt, da sind unterschiedliche Umgangsweisen damit. Und nicht immer kommen die auch zusammen.
Ja.
Das ist der Idealwunsch, dass man nachher wieder an einem, alle miteinander unterwegs sind. Aber manchmal gibt es Situationen, die einen schätzen schon eine palliative Versorgung an, die anderen möchten nochmal eine Therapie, die Eltern möchten nochmal auch nochmal etwas anderes. Sie möchten nicht, dass es vielleicht das Kind damit so konfrontiert wird. Wenn da so unterschiedliche...
Das quasi zu sehen und auszuhalten.
Genau. Mhm. Und das auch nicht auflösen zu können.
Ja, genau.
Und auch mit auszuhalten, also das habe ich eigentlich von meiner Kollegin, von meiner früheren gelernt, diesen Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt, ist ja sowas, was man immer so mitnimmt und wo man sich auch so dran hält. Und sie hat mal gesagt, das begleitet mich auch in meiner Arbeit. Sie sagt, es geht darum, dass sich die Hoffnung verändert. Es ist nicht, dass die Hoffnung stirbt, sondern dass ich auch vielleicht innerhalb der Familie, innerhalb unseres Teams, dass es vielleicht nicht die Hoffnung ist auf Genesung und Heilung und ein langes Leben, was man gewünscht hätte, natürlich. Aber dass es die Hoffnung ist, dass es auch gut sein und werden darf für das Kind.
Mhm.
Nicht auf dieser Welt,
nicht
in unserer Mitte, aber dass er auch dann vielleicht ein Leiden, ein Schmerz, ein Kämpfen, ein Ringen, man loslassen darf, dass es gut werden darf.
Die
Hoffnung verändert sich und ich bin in dieser Hoffnung begleitet. Auch umgeben von den Menschen, die traurig sind, dass ich nicht gesund werde. Aber ich werde begleitet und ich spüre.
Es ist jemand da, ich bin nicht allein. Und was sind jetzt die Momente, die Dinge, die Ihnen besonders Freude bereiten? Also was sind so die Highlights in Ihrer Tätigkeit, wo Sie so richtig merken, ja, ich bin hier am richtigen Ort und hier ist so viel Schönes und Leben?
Also ich glaube, es sind gar nicht so große Dinge, sondern ich glaube, es sind diese Momente, wenn ich merke, da war Beziehung und Begegnung da. Das sind für mich meine Highlights, wenn mir da Intensität, wenn ich so einen intensiven Moment spüre. Und es ist gar nichts, was ich jetzt unbedingt so nach außen tragen kann, sondern es ist dann, wenn ich das in dem Moment im Zimmer habe.
Wenn man sowas geteilt hat.
Das ist manchmal was ganz Kleines. Also kann jetzt da so eine Begegnung sein.
Gerne.
Das ist völlig, wahrscheinlich sehr unspektakulär. Also erstmal ist es sehr spektakulär und belastend, weil ein Mädchen intubiert war, lange jetzt auf der Intensivstation war und dann extubiert wurde. Es hat sich gebessert und ist auf Normalstation. Und ich mache einen Besuch auf der Normalstation. Und ich sehe einen Luftballon und sie durfte noch gar nicht aufstehen. Und der Papa ist da und salopp nehme ich diesen Luftballon und schieße ihn ihr hin. Und sie spielt im Sitzen im Bett. Und der Papa spielt mit. Und es ist ein bisschen wie Beachvolleyball. Hauen. Und ich glaube, sie war so aktiv in ihrem Bett, wie vielleicht fast davor noch nicht. Und wir haben und so gefreut und wir wussten vor anderthalb Wochen war sie nicht ansprechbar. Und das finde ich, das war ein sehr intensiver Moment. Und den konnte man nicht planen. Und den konnte man auch nicht machen. Und ich habe ihn auch nicht geplant, sondern der Luftballon lag da. Und ich glaube, das sind so intensive Momente. Und manchmal sind es auch die ganz stillen Momente. Wenn wir auch das tote kleine Kind betrachten und den Segen für das Kind sprechen. Und wir einfach dann gar nichts sagen.
Vielen Dank. Jetzt zum Schluss würde ich gerne noch so eine persönliche Frage stellen. Wir hatten jetzt zwar schon auch viele konkrete Beispiele, aber vielleicht gibt es so eine Begegnung oder Begleitung oder auch mehrere, die so besonders in Erinnerung geblieben sind. Also gerne einfach nochmal ein Beispiel vielleicht nennen, weil das sind einfach die, ja, die Momente, die einen berühren und die nachher auch hängen bleiben, glaube ich, wenn man unsere Folgen anhört.
Oh, ich glaube, ich habe schon ganz schön viele Beispiele gerade gesagt.
Das stimmt, das ist jetzt gar nicht so einfach.
Genau, das ist jetzt wirklich gar nicht so einfach. Weil ich glaube, ich will gar nicht jetzt einen so als was ganz Besonderes herausheben, sondern es sind, glaube ich, wirklich diese Mosaiksteine von Begegnungen, die meine Tätigkeit und meine Aufgabe in der Klinik so für mich auch so besonders und so berührend machen. Und das gibt das bunte Bild, in dem es auch graue und schwarze Mosaiksteine gibt oder auch mal Leerstellen, die vielleicht für die Ratlosigkeit stehen tatsächlich. Das möchte ich eigentlich schon auch noch sagen. Ich gehe auch manchmal nach Hause und denke, da war ich jetzt auch nicht gewinnbringend. Das Gewinn ist jetzt auch ein blödes, aber auch nicht hilfreich. Ja. Manchmal weiß man das nicht. Und vielleicht würde ich so sagen, es sind manchmal auch so kleine Momente, wenn mal eine Karte kommt und jemand schreibt, das war, also für mich auch, das war so wichtig, dass sie da bei uns waren und auch weiter diesen Segen für unser Kind gesprochen haben. Und es ist ein neues Kind geboren. Wir wollen es ihnen mal vorstellen.
Ja. Schön.
Also auch das sind so berührende Momente, wo ich denke, ja, wie die mich beschenken.
Ja, ich nehme da jetzt auf jeden Fall mit, so diese Summe aus diesen kleinen Momenten, die ergeben so für Sie das Bild. Ja. Das finde ich eigentlich richtig schön gesagt auch. Ich würde jetzt nochmal zusammenfassen, was ich von unserem Gespräch mitnehme. Und Sie dürfen dann gerne nochmal ergänzen, wenn Ihnen noch was besonders wichtig erscheint, einfach wenn es noch was gibt, was noch gesagt sein sollte. Die Seelsorge in der Frauen- und Kinderklinik ist, es gibt keinen Leitfaden, es ist immer überraschend, man weiß nicht, was einen erwartet. Das macht die Arbeit herausfordernd, aber das macht die Arbeit eben auch so erfüllend, so habe ich Sie verstanden. Es ist ein Angebot. Also man darf auch Nein sagen, wenn Sie anklopfen und sagen, nee, heute nicht, heute ist es mir zu viel, heute mag ich nicht. Das ist in Ordnung, weil Sie sind keine Ärztin oder Schwester, die jetzt dringend irgendwas machen muss, was eben zur Genesung beiträgt, sondern es ist ein Angebot und Sie gehen damit, wo die Menschen eben gerade stehen. Also ich fand es ganz spannend, wie Sie das am Anfang beschrieben haben, dass man einfach so ein feines Gefühl braucht, so viel Empathie, weil die Menschen alle individuell sind und woanders stehen. Jeder braucht was anderes. Jeder braucht eine andere Art von Begegnung und eine andere Art von Begleitung. Und sie versuchen da eben ganz mit offenen Sinn reinzugehen in die Situation und dann zu sehen, okay, wo kann ich da vielleicht meinen Beitrag jetzt einbringen? Es ist ganz viel Freude und Leben auch in den Kliniken. Es gibt sehr schwere, dramatische Momente, stille Momente, aber es gibt eben auch das laute Leben voller Freude, wenn Feste gemeinsam gefeiert werden. Und das gehört beides so zusammen. Also diese schweren Momente und die leichten können manchmal ganz nah beisammen sein. Und das ist auch das, was für Sie, glaube ich, so das Besondere ausmacht, diese verschiedenen kleinen Mosaiksteinchen, die dann zu einem Bild werden. Und ich sage jetzt wir, weil ich glaube, in der Hospizarbeit ist das einfach auch so. Wir haben nicht die Lösung. Wir können viele Situationen nicht auflösen, aber wir können es mit aushalten und mitgehen und schauen, ob wir vielleicht da Momente schaffen, die bleiben und die nachher ein kleiner Trittstein sein können. Ja, ich glaube, so würde ich mal sagen.
Ich glaube, da ist ganz viel drin. Vielen Dank, dass Sie das nochmal so zusammengefasst haben, Frau Bayer. Und vielleicht muss man auch da schon auch dazu sagen, der Lauterkeit halber, es gibt natürlich Menschen, die brauchen die Seelsorge nicht. Und das, und das ist natürlich auch in Ordnung. Also,
genau, es ist ein Angebot.
Es ist ein Angebot, und manche sagen, genau.
Das war doch jetzt ein schöner Schluss. Vielen Dank.
Auch die wollen wir würdigen an der Stelle. Das ist zur Autonomie auch gehört eines Patienten, einer Patientin, eines Patientenkindes, einer Familie, auch zu sagen, ja, schön, dass es sie gibt, ich brauche sie nicht.
Genau. Vielen Dank, Frau Leidig. Bis zum nächsten Mal.